HR3. Bärbel Schäfer live.
Was ist das eigentlich, der Tod? Wie gehen wir mit dem Sterben und mit dem Tod um? Einmal im Jahr hat die ARD eine Themenwoche im Radio, im Fernsehen, im Netz. Und dann gibt es dann zahlreiche Spielfilme, Reportagen, Diskussionen, Interaktionen, um auf dieses tabubehaftete Thema Sterben und Tod aufmerksam zu machen und auch ein bisschen zu versuchen, die Sprachlosigkeit zu überwinden. Es gibt immer prominente Paten. In diesem Jahr sind das unter anderem der ARD-Moderator Reinhold Beckmann und mein jetziger Gesprächspartner, der Kabarettist Dieter Nuhr. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Als die ARD Sie gefragt hat, haben Sie Lust, da mitzumachen? Was war da Ihr erster Gedanke?
Die wollen mich verarschen. Bis ich dann gemerkt habe, ja, ich rede ja selber sehr viel über den Tod. Das ist wirklich, war es mir gar nicht so bewusst gewesen. Ich bin meine Programme durchgegangen, habe festgestellt, dass ich den ganzen Abend damit hätte gestalten können. Jetzt machen wir nur eine Dreiviertelstunden-Sendung. Es hat mich fast geärgert, weil ich muss so viel weglassen, was ich zum Thema schon mal gemacht habe im Leben. Und das ist, Tod scheint offenbar ein Thema zu sein, was mich wirklich angeht.
Also ARD-Themenwoche, in diesem Rahmen läuft eben auch Ihre Sendung Nur am Leben. Das heißt, in dieser Sendung werden Sie sich auch intensiv mit dem Thema Tod beschäftigen. Worauf haben Sie denn den Fokus gelegt?
Dass es lustig ist trotzdem. Es soll wirklich eine gut gelaunte Sendung werden. Es geht um Todesanzeigen. Es geht darum, wie man mit dem Tod umgeht.
Weil dann die Wohnungen frei werden? Oder ja, warum muss man sich darauf konzentrieren?
Todesanzeigen? Nein, weil Todesanzeigen... Mich haben Todesanzeigen schon oft geärgert, weil sie halt so unrealistisch sind, weil da Dinge drinstehen, die einfach nicht der Realität entsprechen. Wenn es ehrlich wäre, was in Todesanzeigen steht, dann kämen da viel öfter Worte vor wie endlich oder glücklicherweise oder mein Gott, wir haben lang gewartet, jetzt ist es soweit.
Haben Sie Ihre denn schon vorbereitet, damit das nicht passiert mit den Angehörigen?
Da ich die nicht mehr lesen werde, ich beschäftige mich bei meiner Arbeit hauptsächlich mit dem Leben und habe damit genug zu tun. Im Grunde, wenn ich jetzt auch noch meinen eigenen Tod organisieren muss, nee, das wäre mir also persönlich zu viel. Ich kann höchstens eben mit den Leuten darüber reden, was man tun sollte, um den Tod zu vermeiden. Und da gibt es in meiner Sendung auch gute Tipps. Zum Beispiel.
Verraten Sie uns einen?
Ja, sicher, gerne. Nicht zum Arzt gehen, das ist das Allerwichtigste. Wenn bei uns ein Mensch stirbt, ist fast immer ein Arzt dabei. Und ich sage Ihnen, das ist kein Zufall.
Jetzt lautet ja der Slogan des Plakatmotivs der ARD, Sie werden sterben, lasst uns darüber reden. Warum glauben Sie denn, gibt es einen Bedarf?
Warum sollte man darüber reden? Weil der Tod einen betrifft. Jeden von uns, selbst mich. Ich bin Beamtenkind und habe das eigentlich nicht in Betracht gezogen, dass ich mal sterben könnte. Ich habe, glaube ich, erst mit 28 erfahren, dass ich sterblich bin. Weil mein Vater immer gesagt hat, Beamter, das ist sicher, da kann einem nichts passieren. Das hat er offenbar nicht in Betracht gezogen, dass damit die Sterblichkeit nicht aufgehoben wird.
Und wer hat Ihnen beigebracht, mit dieser Erkenntnis dann auch umzugehen und weiterzuleben?
Ich bin ja Freiberufler jetzt. Ne, und da weiß man das. Da lauert der Tod hinter jeder Ecke, muss man sagen.
Gibt es denn tatsächlich eine Sprachlosigkeit? Ist der Tod ein Tabu? Denn das will man ja aufbrechen mit dieser Themenwoche.
Ich weiß nicht, ob man da der Themenwoche nicht ein wenig viel aufbürdet. Aber mal darüber zu reden, über den Tod, das halte ich auch für ganz wichtig, weil er einen dann nicht überrascht. Wenn es klingelt und der Tod steht in der Tür, dass man dann nicht sagt, huch, wer ist das denn? Sondern dass man sagt, Mensch, Sense, Kutte, das könnte er sein. Sich grundsätzlich Gedanken zu machen über die Sterblichkeit, das schadet schon nicht, weil es, glaube ich, das Leben fundamental verändert. Auch zum Positiven hin zum Beispiel, dass man sagt, ich habe einfach eine gewisse begrenzte Lebenszeit und die sollte ich nutzen. Und das ist ja auch ein Energiefaktor, der einen anschiebt. Und der einem sagt, tu was, mach was aus deinem Leben und warte nicht immer nur ab.
Aber da hat man immer den Eindruck, das formulieren genau all die Menschen nach einem vielleicht Schicksalsschlag, nach einer Krankheit, nach irgendeinem Ereignis, was uns alle immer wieder aufrüttelt. Und nachher versickern wir doch alle immer so ein bisschen auch im Trott des Alltags und vergessen wir manchmal ein bisschen, wie kostbar das Leben dann auch tatsächlich ist.
Ich glaube, das liegt in der Natur der Sache. Man kann sich, wenn jeden Tag Weihnachten ist, auch nicht mehr auf Weihnachten freuen. Das Gleiche betrifft auch das Leben, aber sich ab und zu eben mal Gedanken über Sterblichkeiten so zu machen, ich glaube, das hilft einem dann auch dabei, die positive Kraft des Lebens mal wieder, sich kurz zu erinnern, dass die existiert. Und das ist auch einer der großen Faktoren, wo ich sage, es ist mal wichtig, sich da eine Woche lang Gedanken zu machen über den Tod. Natürlich auch beschäftigt sich diese Themenwoche auch damit, auch Mitgefühl mit denen zu zeigen, die mit dem Thema stärker konfrontiert sind, die irgendwelche Todesfälle im Freundeskreis oder im Familienkreis hatten. Und dass wir für diese Menschen auch mal ein offenes Ohr haben, das finde ich auch nicht schlecht. Wenigstens mal an einer Woche im Jahr.
Gibt es denn Erfahrungen, die Sie gemacht haben mit Angehörigen, mit Freunden, wo Ihnen dann Humor in der Phase der Trauer auch geholfen hat?
Nein, ich muss dazu sagen, dass ich glaube, dass man, wenn man selber betroffen ist von Trauerfällen, eben im engsten Kreis, dann hilft einem auch nicht mehr wirklich der Humor. Da muss man durch. Da gibt es psychologische Handbücher, glaube ich, die können einzelne Phasen unterscheiden. Das ist ein Vorgang, der ist uns irgendwie vorgegeben, wie wir mit Trauer umzugehen haben. Aber ich glaube, im Leben selbst hilft es einem, wenn man die unerträglichen Dinge mit Humor angeht, weil man das, was man nicht ändern kann, dann besser verarbeiten kann, wenn man ein bisschen Humor mitbringt.
Die ARD-Themenwoche Leben mit dem Tod hat drei Paten: die Theologin Margot Käßmann, den ARD-Moderator Reinhold Beckmann und eben auch den Kabarettisten Dieter Nuhr. Und ihr Programm kann man sehen am Montagabend um 22.45 Uhr nur am Leben. Vielen Dank für das.
Es wird echt lustig. Bis dahin.
Okay, danke schön für das Gespräch. Heute ist der Volkstrauertag. In der ARD läuft die Themenwoche Leben mit dem Tod. Grund genug, uns mit diesem Thema zu beschäftigen. Und vielleicht unternimmt ja der eine oder die andere von Ihnen heute einen Ausflug auf den Friedhof, um die verstorbenen Verwandten zu besuchen, ein paar Blumen zu hinterlegen, vielleicht ein Zwiegespräch zu halten. Für die meisten ist ja der Besuch auf dem Friedhof eher ein trauriger Anlass. Bei Dr. Thorsten Benkel, dem Soziologen, der an der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt tätig ist, hat das Betrachten von Friedhöfen, ich glaube, eher einen anderen Aspekt. Guten Morgen, Dr. Benkel.
Ja, guten Morgen, Frau Schäfer.
Ja, sind denn die Friedhöfe die Endstation unserer Gesellschaft und sind wir alle gleich auf dem Friedhof?
Ja, ich denke, mehr Endstation als auf dem Friedhof ist eigentlich gar nicht zu haben. Insofern haben Sie recht. Und gleich sind wir insofern, als wir alle tot sind, wenn wir auf dem Friedhof liegen. Aber da gibt es natürlich Unterschiede und die untersuche ich.
Genau, Sie haben sich intensiv mit Friedhöfen auseinandergesetzt. Ich glaube, an die 160 Friedhöfe haben Sie in unserem Land von Norden bis Süden, Ost bis Westen untersucht. Warum? Welcher Frage sind Sie dort nachgegangen, Dr. Benkel?
Ja, bis jetzt sind es 160, da kommt noch einiges. Wir sind, ich und mein Team, mein Mitarbeiter vor allem, wir sind der Frage nachgegangen, wie verändert sich der Friedhof, was gibt es da für einen Wandel, zum Beispiel in der Darstellung auf den Gräbern, also wie die verstorbenen Personen dargestellt werden, ihr Leben dargestellt wird. Und da gibt es ganz signifikante Entwicklungen, die wir uns näher anschauen.
Aha, haben Sie denn eine Individualisierung festgestellt? Können Sie vielleicht das ein oder andere Beispiel nennen?
Ja, also Individualisierung ist das richtige Stichwort. Es geht immer mehr darum, dass man auf dem Friedhof nicht so sehr schaut, was kommt im Jenseits oder dass man so sich in die Religion irgendwie, in die Arme der Religion begibt, sondern die Hinterbliebenen feiern eher das Leben der verstorbenen Person. Beispiel wäre, dass jemand Fußballer war und dann wird eine Statue aufgestellt, die aussieht wie diese Person im Fußballtrikot mit dem Fußball vorne dran. Oder wenn ein Kind zum Beispiel, es gibt ja auch leider Gottes Kindergräber, wenn Kinder zum Beispiel bestimmte Comicfiguren mochten, dass der Grabstein diese Comicfigur ist. Oder zum Beispiel haben wir auch Grabsteine in Form eines Handys gefunden.
Oh mein Gott. Also das heißt, Sie haben eben auch sich diese Grabsteine angeschaut. Sie haben mit Bestattern und Steinmetzen gesprochen. Mit welchen Wünschen werden denn diese Menschen konfrontiert? Und gibt es da eben auch Grenzen für unsere Gräber?
Ja, die Wünsche, die da kommen, sind sehr unterschiedlich. Die werden auch immer ausgefallener. Es geht ja auch ein bisschen darum, sich individuell darzustellen. Und da muss man sich was Neues überlegen. Und die Grenzen, die sind erstmal geregelt juristisch in den Friedhofsordnungen. Die sind regional unterschiedlich. Dann gibt es da natürlich auch immer noch so eine moralische Komponente. Das kommt aber, es hängt wirklich sehr stark davon ab, wo sie beerdigt werden wollen. Da gibt es signifikante Unterschiede in ganz Deutschland.
Was unterscheiden Sie da jetzt? Stadt, Land, Nord, Süden, Osten, Westen oder woran machen Sie das fest?
Das kann man so genau nicht sagen. Das schönste Beispiel oder eher ein trauriges Beispiel sieht man ja in Dortmund. Es ging durch die Presse, ein kleiner Junge wollte gestorben, der wollte einen Grabstein mit einem Fußball und da hat das Erzbistum Paderborn gesagt nein. Und wenn Sie in derselben Stadt in Dortmund auf einen anderen Friedhof gehen, das haben wir gemacht, da finden Sie bereits solche BVB-Gräber. Also in derselben Stadt gibt es da schon Unterschiede.
Jetzt sind Sie ja Soziologe und schauen ja eben auch auf gesellschaftliche Entwicklungen. Was heißt das denn, wenn solche Grabsteine, und vielleicht können Sie auch gleich noch etwas zu den Sprüchen und den Sinnsprüchen auf den Grabsteinen nochmal sagen, wenn die sich so individualisieren, was ziehen Sie wissenschaftlich aus diesen Beobachtungen?
Ja, das bedeutet eigentlich nur etwas, was wir als These im Vorfeld schon vermutet hatten, dass nämlich gesellschaftliche Trends, die die Welt der Lebenden betreffen, mit einem gewissen zeitlichen ja, mit einer gewissen Verzögerung auch die Friedhofslandschaft einholen, denn die Individualisierung, die gibt es schon lange, die untersuchen Soziologen schon seit Jahrzehnten und seit 15 Jahren ungefähr greift das auf dem Friedhof durch, dass man eben sagt, die verstorbene Person ist eine einzigartige Person, ein Individuum und nicht mehr Teil des Kollektivs.
Also der Tod beendet das Leben, aber es heißt eben nicht zwangsläufig auch das Ende der Individualität. Haben Sie denn auch festgestellt, dass die Bestattung selbst etwas, naja, ich nenne das jetzt mal etwas bunter werden?
Ja, die Bestattung selbst, das kann ich nicht bestätigen. Es gibt natürlich schon Unterschiede manchmal in den Trauerfeiern oder wenn eine Aufbahrung stattfindet. Das wird bunter, das wird individueller, also das passt sich schon dem Trend an. Die Bestattung an sich ist ja ein Ritual, das hat ja vorgegebene Formen. Da kann man ein bisschen variieren, aber das ist immer noch relativ starr.
Andererseits, Herr Dr. Benke, gibt es doch auch immer mehr, die sagen, ach, ich möchte eigentlich anonym bestattet werden. Ich möchte ein anonymes Grab zum Beispiel im Friedwald. Ich will gar nicht, dass sich Angehörige dann hinterher um die Grabpflege als Beispiel jetzt nur kümmern müssen oder eine Verpflichtung verspüren, immer wieder mein Grab zu besuchen. Was zeichnet sich denn dabei ab?
Ja, das ist der Gegentrend, die anonyme Bestattung. Der Friedwald, den Sie genannt haben, das heißt, man liegt in einem naturbelassenen Waldstück unter einem Baum, also die Urne wird unter die Baumwurzeln eingegraben. Das ist nicht ganz anonym, weil an dem Baum ist eine Plakette mit dem Namen. Es gibt aber auch tatsächlich anonyme Beerdigungen auf speziellen Grabfeldern. Da sieht man nur Rasenfläche und sonst nichts. Und da gibt es auch keine Namen. Und das ist tatsächlich einmal die Idee, die Angehörigen sollen weniger Arbeit haben, weniger Zeit investieren müssen, weil sie vielleicht auch weiter weg wohnen. Hat aber auch damit was zu tun, dass man in der Natur aufgeht sozusagen und gar nicht sich darstellen will vielleicht, sondern einfach sagt, okay, es ist vorbei und ich bin weg.
Jetzt haben Sie sich ja so viel mit Friedhöfen beschäftigt. Setzt das bei Ihnen ganz persönlich auch einen Prozess in Gang zu überlegen, will ich jetzt ein Handy oder einen Fußball oder wollen Sie ganz viele Köpfe von Menschen auf Ihrem Grabstein vielleicht haben, weil Sie sich so viel mit den Menschen beschäftigen?
Die Idee hatte ich noch gar nicht. Danke für den Tipp. Also es ist natürlich so, ich bin vorher auch nicht besonders häufig auf dem Friedhof gewesen. Natürlich kommt man dann auf solche Ideen auch mal, aber ich werde nicht verraten, was für Ideen ich habe.
Haben Sie denn einen besonders schönen Friedhof entdeckt, an den Sie sich vielleicht noch gerne erinnern?
Also im Rhein-Main-Gebiet kann ich sehr empfehlen den neuen Friedhof in Offenbach, weil der sehr stark diese modernen individuellen Formen darstellt. Und ich persönlich bin am liebsten auf dem Friedhof, im Stadtteilfriedhof Höchst in Frankfurt.
Sagt Dr. Thorsten Benkel. Sie sind Gesellschaftswissenschaftler, Soziologe an der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt. Ihnen noch einen schönen Sonntag. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen. Tschüss.
Kinder und Jugendliche, die einen nahen Menschen verloren haben, die müssen trauern. Ganz genauso wie wir Erwachsenen auch. Und mit der Trauer umzugehen, das ist ein ganz individueller Prozess, für den es wahrscheinlich, und das wissen die, die diese Erfahrung schon mal gemacht haben, kein Patentrezept gibt. Rat und Hilfe bei so einer Trauerbewältigung, das geben ja ganz unterschiedliche Institutionen. Hospize zum Beispiel, die Gemeinden, enge Freunde und die Familie. Es gibt aber auch eine Trauerbegleitung für Kinder und Jugendliche, die hat sich organisiert, heißt Trauerland. Und die Gründerin ist Beate Ahlefeld-Gerges und jetzt mit mir im Gespräch. Guten Morgen.
Hallo Frau Schäfer.
Ja, stimmt das denn, dass Kinder anders trauern als Erwachsene?
Auf alle Fälle. Also Kinder gehen einfach in ihre Trauer hinein und wieder heraus, haben einfach die verschiedenen Gefühle nebeneinander stehen. Das gelingt uns Erwachsenen oft nicht so.
Und was heißt das dann, wenn wir damit umgehen und unsere Gefühlslage etwas anders ist als Erwachsener? Können Sie das ein bisschen beschreiben? Was heißt das, die gehen rein und raus in ihre Gefühle?
Also bei Kindern ist es so, dass die oft, wenn jemand gestorben ist, erstmal gar wenig Reaktion zeigen. Und das ist für die Erwachsenen immer sehr unverständlich, dass sie noch zur Schule wollen, dass sie noch zum Fußball, dass sie noch lachen. Und bei den Kindern ist es einfach so, dass die ganz intensive Momente haben, wo sie traurig sind, aber wo sie auch dann halt wieder rausspringen und sagen, jetzt will ich auch meinen Spaß haben, jetzt gehe ich wieder mit meinen Klassenkameraden nach draußen und spiele Fußball und habe Spaß so.
Und wir Erwachsenen sind dann eher in einem Gefühl über einen längeren Zeitraum, ich nenne das jetzt mal in Anführungsstrichen, gefangen?
Genau, es ist eigentlich immer so, dass es das bei den Erwachsenen so gleichbleibend Traurigkeit ist und dass ich glaube, die Erwachsenen sich nicht trauen, ihren eigenen Weg zu finden und vielleicht auch die anderen Gefühle, die da sind, die sicherlich auch bei ihnen da sind, wie vielleicht auch mal wieder Freude spüren wollen, dass sie sich das nicht so ganz, dass sie das sich nicht trauen.
Jetzt gibt es ja bei Trauerland Gruppen für trauernde Kinder, Jungs und Mädchen von 2, 3 Jahren bis zum Teenageralter, die im 2-wöchigen Rhythmus stattfinden. Warum haben Sie denn eigentlich gedacht, ist es Zeit, Trauerland auch in Deutschland zu gründen? Das liegt ja jetzt schon ein paar Jahre zurück, dass Sie das gestartet haben, Frau Ahlefeld-Gerges.
Genau, also Trauerland ist jetzt im 13. Jahr. Und wir haben festgestellt, dass Kinder wenig Raum haben für ihre Trauer. Also in der Familie ist es ja so, dass die Erwachsenen auch in Trauer sind, dass sie oft sehr mit sich beschäftigt sind. In der Schule und im Kindergarten ist auch nicht so viel Platz. Und Kinder brauchen einfach, also Kinder drucken auch ihre Sachen im Spiel aus. Und da haben sie wenig Platz und wir haben festgestellt, diesen geschützten Platz möchten wir ihnen bieten, weil sie halt oft im Umfeld das nicht haben.
Und warum haben die Kinder jetzt zum Beispiel einen Elternteil verloren oder Großelternteil? Sind das dann Krankheiten oder Unfälle? Was ist die Ursache?
Wir haben halt Kinder, wo durch Krebs Menschen gestorben sind, Eltern. Wir haben aber auch Mord, wir haben Unfälle und auch ganz verschiedene Menschen. Also wir haben ja auch Kinder, die gekommen, weil ein Freund gestorben ist, weil Oma und Opa gestorben ist, weil Geschwister gestorben sind. Das ist alles vorhanden so.
Und welche Kurse oder was für ein Angebot machen Sie für diese trauernden jungen Menschen?
Also ich habe ja schon gesagt, dass Kinder einfach im Spiel ihre Sachen ausdrucken, deswegen haben wir ganz viele Angebote. Also die Kinder kommen zu uns und können eigentlich selber entscheiden, was sie gerne tun möchten. Sie können in den Toberaum gehen und ihre Wut und ihren Frust ausdrücken, indem sie halt gegen Sandsack hauen. Sie können bei uns im Malraum an den Wänden malen und mit Farbe, da geht es nicht um Kunst, da geht es einfach um Ausdruck verleihen. Sie können aber auch in den Kuschelraum, wo sie einfach ganz ruhig sitzen können, wo sie vielleicht keine Worte haben und gar nichts machen wollen, auch da begleiten wir sie. Oder wir haben Bällebad, wo gerade auch die Jugendlichen sich mal hineinlegen und chillen. Also es ist halt sehr, sehr umfangreich und die Kinder können entscheiden, was gerade ansteht bei ihnen.
Aber jetzt ganz überraschend ist ja für mich, wenn Sie auch sagen, da ist auch mal ganz viel Wut, da muss man gegen den Sandsack gehauen werden. Trauer und Wut hängt auch zusammen. Warum?
Absolut. Also eigentlich kann man sagen, ist das der Raum, der am meisten frequentiert ist. Kinder haben einfach Wut. Zum Beispiel, dass ein Kind sagt, Mensch, mein Papa ist gestorben, alle anderen haben noch einen, darauf bin ich einfach wütend. Diese Wut muss auch rausgelassen werden. Und oft ist es auch so, dass die Kinder Wut spüren, wenn jetzt zum Beispiel der Vater an einem Unfall gestorben ist, dass sie die Wut haben, dass der das gemacht hat oder dass sie darauf wütend sind. Und das muss ausgedrückt werden. Das darf nicht drin bleiben. Dann werden die Kinder krank. Deswegen ist es gut, dass das ausgedrückt wird im Toberaum, dass sie dafür Platz haben.
Jetzt ist es ja, wenn ich das richtig verstehe, keine Therapie, die Sie anbieten. Und trotzdem gibt es eine Begleitung für alle Familienangehörigen, also für die Kinder, für die Jugendlichen, auch für die trauernden, noch überlebenden Elternteile?
Genau, das ist uns wichtig, dass wir die ganze Familie betreuen, weil ich denke, nur wenn man die ganze Familie begleitet, dann hat das auch Sinn. Also wenn die Kinder bei uns sind, dann ist es so, dass die Erwachsenen auch ihre Gruppe haben, wo sie einfach über ihre Trauer sprechen können, aber oft auch über Schulsachen sprechen, oft auch über, wie kann ich finanziell da mir Unterstützung holen. Das wird halt auch von uns moderiert und das ist immer ganz schön, wenn die Erwachsenen ihre Gruppe haben, wo sie ihre Trauer und ihre Sachen ausdrücken können und die Kinder bei uns dann in den Räumen, dass die dann halt in der Familie schon wieder ein bisschen besser miteinander sein können, dass die Erwartungen nicht so hoch sind aneinander.
Zum Schluss, wer ruft Sie denn an? Sind es meist die Kinder oder sind es eher die Eltern, die sich dann bei Ihnen melden? Oder
also es sind die Eltern, das sind aber auch Kinderärzte, sind Erziehungsberatungsstellen, die den Kontakt herstellen. Und bei den Jugendlichen ist es immer vermehrter, dass die Jugendlichen selber anrufen. Mhm.
Und wie findet man sie? Im Netz?
Genau. Uns findet man am besten über die Homepage www.trauerland.org, also O-R-G.
Org, genau. Also, liebe Frau Ahlefeld-Gerges, das Tolle ist ja, und für Sie wahrscheinlich auch das Anstrengende, dass Sie sich über Spenden finanzieren. Also heute ist Volkstrauertag. Wir sprechen ja auch im Rahmen der ARD über Trauer. Haben Sie denn ganz kurz zum Schluss noch das Gefühl, das ist noch ein Tabu in unserer Gesellschaft?
Also ich glaube, es wird ein bisschen besser und dafür stehen wir ja auch. Wir machen ja auch ganz viele Vorträge und Seminare, dass wir es so ein bisschen aus der Tabu-Ecke rausholen. Aber da kann noch ganz viel passieren und das wünsche ich mir auch.
Also. Und wer Lust hat zu spenden, da haben Sie auch nichts dagegen, oder?
Nee, da freuen wir uns.
Also ruhig mal auf die trauerland.org-Seite gucken. Ne? Vielen Dank für das Gespräch und Ihnen noch einen schönen Sonntag.
Ihnen auch.
Gruß. Mein nächster Gesprächspartner, Professor Dr. Rainer Sörries, kennt sich aus mit Tod in anderen Kulturen und ich glaube auch mit virtuellen Friedhöfen. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen, Frau Schäfer.
Sie sind Direktor des Museums für Sepulkralkultur in Kassel. Was ist denn Sepulkralkultur? Können Sie mir das erklären?
Ja, ein schwieriges Wort, ganz kurz. Es kommt vom lateinischen Wort Sepulcrum und das heißt so viel wie Grab und Grabstätte. Also es ist ein Museum, was sich mit Grab, Friedhof, aber auch mit Trauer, mit Sterbekultur, mit allen Facetten des Todes befasst.
Wenn jemand bestattet wird, ist das eigentlich in allen Ländern, in allen Kulturen gleich oder gibt es da Unterschiede?
Es ist zunächst mal eigentlich immer gleich. Es muss ein Mensch beerdigt werden, aber natürlich haben die Kulturen rund um unseren Globus da auch ganz verschiedene Vorstellungen und auch Rituale und Brauchtümer entwickelt. Stellen Sie sich mal vor, Bestattung ist eigentlich generell die Übergabe der sterblichen Überreste an die Elemente. Und die Elemente sind eben Erde, Feuer, Wasser und Luft. Und all diese Elemente als Bestattungsübergabeorte kommen eben vor. Bei uns in Deutschland, in unserem Kulturkreis, war es über viele Jahrhunderte zunächst ausschließlich die Erdbestattung. Wir wissen aber, dass wir heute auch in unserem Kulturkreis die Feuerbestattung haben. Feuerbestattung gibt es zum Beispiel viel auch im asiatischen Raum und dort gibt es beispielsweise auch noch oder gab es die Luftbestattung und Sie kennen auch das ehrliche Seemannsbegräbnis, das wäre dann die Übergabe der sterblichen Überreste an das Element Wasser. Und allein daran sehen Sie eben schon, dass es unterschiedliche Rituale, Brauchtümer rund um unseren Globus gibt.
Jetzt haben wir eben gerade gesagt, eine Bestattung, das heißt die Überführung des Leichnams in eines der Elemente. Da haben Sie Erde, Feuer, Luft und Wasser genannt. Jetzt gibt es ja in moderneren Zeiten auch das Internet. Findet eigentlich Trauerarbeit auch schon im Netz statt? Gibt es also so eine Art virtuelle Friedhöfe?
Selbstverständlich. Sie müssen sich vorstellen, jedes neue Medium, was erfunden wurde, hat auch Einfluss genommen auf die Trauerkultur. Das war die Erfindung des Buchdruckes, die hat die gedruckte Leichenpredigt nach sich gezogen. Die Erfindung der Fotografie, dann gab es sehr schnell Totenporträts, die dann schließlich auch auf den Grabsteinen angebracht wurden. So ist es eben dann auch mit dem Internet ein neues Medium, das in die Trauerkultur Einzug hält. Und wir erleben das ja schon, dass längst nicht mehr so viele Todesanzeigen in der Zeitung erscheinen, sondern eben als E-Mail-Anhang oder als SMS versandt werden. Und wir haben natürlich auch das Medium Internet als ein Ort der Erinnerung. Viele Menschen legen dort eigene Gedenkseiten, Homepages für Verstorbene an oder es gibt auch solche regelrechten Portale für solche Internetfriedhöfen mit ganz vielen Grabstätten und Erinnerungsstätten für Verstorbene. Und das hält zunehmend ein in die Gedenk- und Erinnerungskultur. Aber ich sage Ihnen eins, man wird auch in Zukunft nicht auf diesen Internetfriedhöfen bestatten können.
Jetzt gibt es ja diesen ökologischen Aspekt und Nachhaltigkeit in allen Bereichen unseres Lebens. Spiegelt sich das eigentlich in unserer Bestattungskultur auch schon wieder? Also gibt es sowas wie den Ökosarg?
Es gibt selbstverständlich schon den Ökosarg. Er ist vielleicht bei uns noch nicht so verbreitet wie etwa im angloamerikanischen Raum. In Großbritannien sind schon etwa 50% aller verwendeten Särge sogenannte Eco-Coffins, also Ökosärge aus Korbgeflecht, aus Weidenrohr. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass dieser Gedanke der Ökologie und der Nachhaltigkeit auch zukünftig unsere Bestattungskultur noch mehr beeinflussen wird als heute. Und viele Menschen, die heute etwa eine Naturbestattung veranlassen, die machen das heute schon aus Gründen der Ökologie, weil sie das für umweltfreundlicher halten. Und die Frage nach der Ökobilanz einer Bestattung, die werden wir uns in einigen Jahren sicherlich stellen.
In Schweden gibt es doch so eine Methode pro Mission.
Genau. Ja. Promission, das ist ein vor wenigen Jahren in Schweden entwickeltes Verfahren, wo der Leichnam, also ich sage das jetzt mal auch laienmäßig, tief gefrostet wird und dann zu kleinem Granulat zerfällt, was dann umweltfreundlich beigesetzt werden kann und sogar angeblich düngende Funktion haben soll. Sie sehen allein daran, dass die Leute, die das erfunden haben und auch vermarkten wollen natürlich, dass die diese neue Bestattungsform als die umweltfreundlichste Bestattungsform überhaupt anpreisen. Und da sehen Sie, dass also auch der Markt inzwischen auf die Ökologie in der Bestattungskultur Wert legt.
Professor Dr. Rainer Sörius, herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Bitte schön, Frau Schäfer. Wiederhören.
HR3. Bärbel Schäfer live.
Alles, was dich bewegt.